Deutschlandfunk. DLF Magazin.
Heute mit Irene Geuer. Wir gehen nach Nordrhein-Westfalen und schauen uns an, warum der soziale Wohnungsbau nicht in Schwung kommt. Ich spreche mit Kollegin Claudia van Laak über die SPD in Berlin und ihre Wahlkreise. Manche von ihnen sind heiß begehrt, da wird es für manchen Kandidaten nicht einfach. Und wir lernen in Sachsen-Anhalt, wie man Straßenbaubeiträge sehr schnell abschaffen kann. Übermorgen, am Samstag, wird in Hanau wieder demonstriert. Nicht einfach in Zeiten von Corona, aber den Veranstaltern absolut wichtig und sie wollen alle Auflagen einhalten. Es ist ihnen deshalb so wichtig, weil sie viele Wochen lang nicht öffentlich trauern konnten um ihre Freunde und Verwandten, die beim Attentat vom 19. Februar dieses Jahres ums Leben kamen. Danach traten die Corona-Beschränkungen sehr schnell in Kraft und an ein öffentliches Gedenken oder Demonstrieren war nicht zu denken, um diesen 19. Februar aufzuarbeiten und weiter zu thematisieren. Damals ist ein 43-jähriger Mann durch die Stadt gefahren, um Menschen zu töten. Drei Waffen werden die Polizisten später in seinem Rucksack finden und 350 Stück Munition. 10 Menschen wird er töten und auch sich selbst. Die Bundesanwaltschaft hat die Ermittlungen aufgenommen, aber längst nicht abgeschlossen. Klar ist bislang, die Tat war rechtsextremistisch und rassistisch motiviert. Für die Angehörigen ist die Zeit des Wartens auf Ermittlungsergebnisse quälend. Ludger Fittgau hat Angehörige besucht.
Mein Name ist Armin Kurtovic, ich bin Vater von 4 Kindern. Mein mittlerer Sohn Hamza wurde am 19.02. in Hanau getötet.
Armin Kurtovic sitzt an einem Tisch im Besprechungsraum des neu gegründeten Hanauer Instituts für Toleranz und Zivilcourage, 19. Februar, Hanau e.V. Der Verein ist aus dem Helferkreis entstanden, der sich seit Monaten um die Hinterbliebenen der Anschlagsopfer kümmert. Bevor ich ihn treffe, war Armin Kurtovic noch am Grab seines Sohnes Hamza.
Das, was wir durchmachen, soll nie wieder irgendjemand durchmachen. Niemand. Glauben Sie mir, es gibt nichts Schlimmeres, als sein eigenes Kind zu Grabe zu tragen.
Wie andere Angehörige der Opfer des rassistischen Attentats vom 19. Februar 2020 erwartet auch Armin Kurtovic mit Ungeduld den Abschlussbericht der Untersuchungen des Generalbundesanwalts zum Tatgeschehen. Bis der Bericht jedoch vorliegt, kann es noch ein halbes Jahr dauern. Schwer zu ertragen für Armin Kurtovic. Denn er hat noch viele Fragen zur Vorgeschichte der Tat und zur Mordnacht selbst, auch zum Verhalten der Hanauer Polizei sowie etwa des Beamten, der dem Täter einen Waffenbesitzschein ausstellte.
Er muss das prüfen. Er muss gucken, wem er das in die Hand gibt. Wenn das passiert, ist es zu spät. Und wir möchten, dass endlich Konsequenzen gezogen werden, dass daraus Lehren gezogen werden, dass es nie wieder passiert, weil jeder muss wissen, was seine Aufgabe ist. Jeder. Wenn einer eine Waffenbesitzkarte ausstellt, dann muss er doch wissen, dass es kein Anglerschein ist.
Aufklärung verlangen die Opferangehörigen auch zu einem Vorfall, der sich bereits im Mai 2018 zugetragen haben soll. Damals soll ein Mann mehrere Jugendliche im Jugendzentrum des Hanauer Stadtteils Kesselstadt mit einem Sturmgewehr bedroht haben. Sein ältester Sohn, der zur Jugendgruppe gehörte, habe damals die Polizei gerufen, erinnert sich Armin Kurtovic.
Die Polizei kam, die haben nichts gemacht. Die haben keine Ermittlungen aufgenommen, weil die den Jungs nicht geglaubt haben.
Das Jugendzentrum befindet sich in unmittelbarer Nähe des Wohnhauses von Tobias R., dem späteren Attentäter. Die Fahndung nach einem früheren Verdächtigen im Stadtteil sei seinerzeit jedoch erfolglos geblieben, so Hessens Innenminister Peter Beuth, CDU. Das teilte er auch den Hanauer Opferangehörigen bei einem Gespräch im Mai 2020 im Hessischen Landtag mit, an dem auch Armin Kurtovic teilnahm.
Heute sagen die, der Täter, es ist nicht ausgeschlossen, dass er es war. Ich weiß jetzt nicht, welche Erkenntnis schlimmer ist, dass er es war oder dass er es nicht war und wir noch so einen da draußen haben.
Armin Kurtovic fragt den hessischen Innenminister auch nach der Rolle des hessischen Verfassungsschutzes bei der Beobachtung der rechtsextremen Szene in Hanau und im angrenzenden Main-Kinzig-Kreis. Er möchte auch mehr wissen zur Internetkompetenz der örtlichen Ermittlungsbehörden.
Es kann doch nicht sein, dass der Täter aus Hanau über 2 Wochen sein Manifest online ist. Das Bekennervideo über eine Woche. Wo war dieser Verfassungsschutz? Wo waren die? Bei diesen Schlagwörtern, was in diesem Manifest steht. Feinsäuberung, Grobsäuberung. Ich meine, bei diesen Schlagwörtern muss es doch bei denen 2-mal am Tag aufgeblinkt haben. Wo waren die? Wer hat seinen Job nicht gemacht?
Seinen Job gut gemacht hat aus Sicht der Angehörigen der Opfer sowie vieler Bürgerinnen und Bürger der Hanauer SPD-Oberbürgermeister Klaus Kaminski. Aktuell etwa mit seinem Vorschlag, ein Mahnmal zum Attentat an zentraler Stelle in der Stadt errichten zu lassen und für die Gestaltung einen internationalen Kunstwettbewerb auszuschreiben. Armin Kurtovic.
Hanau soll Endstation sein. Es sind 9 junge Menschen getötet worden und das darf nicht vergessen werden. Es soll zentral sein, dass jeder daran erinnert wird, dass es nie wieder vorkommt. Dass Rassismus ein Gift ist, das tötet. Das ist wie ein Karzinom. Es ist Krebs und dagegen muss gekämpft werden. Und es kann nur dagegen was unternommen werden, wenn man es öffentlich macht. Anders geht es nicht.
Das war kein lokales Ereignis in Hanau, sondern das hat ganz Deutschland in Wahrheit weit darüber hinaus bewegt.
Ergänzt Klaus Kaminski, der SPD-Oberbürgermeister von Hanau.
Und wir wollen jetzt mit Künstlerinnen und Künstlern, mit Menschen, die Ideen haben, die kreativ sind, überlegen, in welcher Form und in welchem Ort wir dauerhaft das Erinnern an die Opfer, an die Tat sicherstellen können.
Spätestens zum Jahrestag der rassistischen Morde von Hanau im Februar nächsten Jahres erwartet man in der Stadt den detaillierten Ermittlungsbericht des Generalbundesanwaltes. Ein Vertreter der Behörde war unlängst in Hanau und hat über den Stand der Ermittlungen informiert, berichtet Ferdi Ilkan, der Sprecher des Instituts für Toleranz und Zivilcourage, 19. Februar, Hanau e.V.
Zum Beispiel der Besuch der Generalbundesanwaltschaft hier in Hanau war ein guter Schritt, ja, um ins Gespräch, um in den Austausch zu kommen. Aber das war ja auch sehr inoffiziell, also nicht so sehr in der Öffentlichkeit. Aber solche Sachen sollten auch in der Öffentlichkeit zu lesen, zu sehen sein, damit es einfach diese Signalwirkung hat. Dass das einfach zeigt, ja, die Politik, die Behörden, die sind da hinterher. Auch wenn da sämtliche Beamten oder Strukturen den Fehler gemacht haben, ist die Behörde da hinterher. Das ist ja eine Signalwirkung sozusagen in die Öffentlichkeit.
Zunächst jedoch wird es am kommenden Samstag eine große öffentliche Veranstaltung geben, mit der ein halbes Jahr nach dem Attentat an die Opfer gedacht wird. Dazu werden mindestens 5.000 Menschen in der Innenstadt von Hanau erwartet. Unter Corona-Bedingungen ist das für die Veranstalter eine große Herausforderung. Ferdi Ilkan bereitet die Kundgebung am Wochenende mit vor. Die momentan wieder steigenden Covid-19-Fallzahlen machen es nicht einfacher, so Ilkan.
Nur haben jetzt aktuell Zahlen in den letzten Tagen das Ganze noch ein bisschen erschwert. In Bezug auf die Demo am Samstag bekommen wir das natürlich auch zu spüren. Wird jetzt häufiger nachgehakt, auch von den Verantwortlichen. Bestimmte Hygienekonzepte werden doppelt und dreifach durchgegangen. Irgendwo ist es natürlich verständlich, dass da jetzt genauer drauf geschaut wird. Aber auf der anderen Seite erschwert es das Ganze. Aber wir werden es trotzdem durchziehen.
Für die Opferangehörigen ist die kommende Großveranstaltung ein wichtiges Zeichen der Solidarität, betont Armin Kurtovic, der Vater von Hamza Kurtovic, der zum Zeitpunkt seiner Ermordung 22 Jahre alt war.
Es ist sehr wichtig, weil dann sehen wir, dass wir nicht alleine stehen. Dass die Botschaft und das Leid auch bei anderen Menschen angekommen ist. Und viele Menschen, die sagen, ihr seid im Recht und zieht das durch. So kann es nicht weitergehen.
Über Hanau ein halbes Jahr nach dem Anschlag eines Rechtsextremisten hat Ludger Fittgau berichtet. Sozialer Wohnungsbau fällt ja üblicherweise aus der Bindung nach ca. 30 Jahren. Und wenn man da nicht nachbaut, fehlt preiswerter Wohnraum. Augsburg zeigt, dass man das auch ganz anders machen kann. Da hat die Fuggerei Jahrhunderte überdauert. 1521 von Jakob Fugger, dem Reichen, erbaut. Er war ein Visionär, was sozial geprägtes Wohnen und Leben angeht. Seine Stiftung gibt es heute noch, also auch immer noch die Sozialwohnungen von einst. Heute moderner, mit Fernwärme zum Beispiel. Aber die alte mechanische Türglocke, die gibt es auch immer noch. 150 Menschen nennen die Fuggerei ihre Heimat. Die Wohnungen sind hell und schön geschnitten. In Parterre haben sie einen Garten. Jährlich kommen ca. 200.000 Touristen, um sich die Sozialwohnungssiedlung anzusehen. Verständlich, denn mit dem aktuellen sozialen Wohnungsbau steht es in vielen Städten in Deutschland nicht so gut. Da gibt es derzeit anscheinend keinen Visionär. Wir haben uns in Nordrhein-Westfalen umgeschaut. Hier werden offenbar immer mehr Wohnungen gebaut. Das zeigt die Zahl der Baugenehmigungen, die im ersten Halbjahr deutlich gestiegen ist. Diese Woche kam diese Nachricht vom Statistischen Landesamt. Aber der soziale Wohnungsbau scheint nicht davon zu profitieren. In manchen Städten wurde auch gar nicht die komplette Förderung abgerufen, die es dafür gibt. Vivien Leue hat gefragt, wo hakt es da? Und sie hat Antwort bekommen.
Sie haben die Herausforderung unverändert, dass der Kapitalmarkt so ist, wie er ist. Und mehr Wohnungen aus der Bindung fallen, als sie de facto neue in die Bindung bekommen.
Die nordrhein-westfälische Bauministerin Ina Scharrenbach von der CDU kommt direkt auf den Punkt, wenn es um die Probleme des sozialen Wohnungsbaus geht.
Wir verlangen eigentlich auf 20 Jahre eine Mietpreisbindung. So, und damit deckeln wir ja Renditeerwartungen oder Verzinsungserwartungen der Eigentümer.
Das Ziel? Bezahlbarer Wohnraum für Menschen, die auf dem freien Immobilienmarkt kaum eine Chance hätten. Ja, es sei herausfordernd, hier eine Lösung zu finden, denn insbesondere in den Großstädten sind die Wohnungsmärkte angespannt, die Mieten hoch. Unmöglich sei es aber nicht, sagt Scharrenbach. Sie setzt auf neues Bauland, zum Beispiel an günstig gelegenen Bahnhaltestellen, auf Entbürokratisierung und viel Geld. 1,1 Milliarden Euro stellt das Land jährlich zur Verfügung, damit neuer Wohnraum entsteht oder alter modernisiert wird.
Wir haben für das Jahr 2019 einen Abruf gehabt von 938 Millionen. Das ist ja ein riesiger Wert. Also eine Programmauslastung von 85%. Kommt fast kein Land dran in den öffentlichen Wohnraumförderprogramm.
Freut sich die Bauministerin zu Beginn dieses Jahres. Doch wirklich in Schwung kommt NRW beim Bauen nicht. Auch 2019 wurden in NRW weniger öffentlich geförderte Wohnungen fertiggestellt als im Jahr davor. Und laut einer WDR-Umfrage riefen rund ein Drittel der Kommunen im Land kaum Fördermittel ab. Einige Kommunen, wie Leverkusen, sogar gar keine. Gut 163.000 Menschen leben in der Stadt am Rhein, die bekannt ist für den Bayer-Konzern und seinen Fußballverein und, günstig gelegen zwischen Köln und Düsseldorf, auch bei Pendlern beliebt ist. Doch insbesondere für Geringverdiener oder Rentner wird es zunehmend schwer, hier etwas Bezahlbares zu finden.
Mein Mann ist verstorben und da wollte ich jetzt eine kleinere Wohnung.
Erzählt diese 81-jährige Rentnerin im Stadtteil Hittorf. Als um die Ecke neu gebaut wurde, hat sie sich mit Hilfe ihrer Kinder auf die Warteliste setzen lassen. Und hier, im neu entstandenen Hittorfer Karree, eine sogenannte preisgebundene Sozialwohnung bekommen.
Mit Dusche und Badewanne und Fußbodenheizung.
61 Wohnungen sind hier entstanden, davon 28 preisgebundene. Gebaut hat das Neubaugebiet die städtische Wohnungsgesellschaft WGL. Ihr Chef, Wolfgang Muß, sitzt in seinem Büro mit Blick auf den Leverkusener Hauptbahnhof und erklärt, warum auch sein Unternehmen im vergangenen Jahr keine neue Förderung für Mietwohnungen beantragt hat.
Die Förderbescheide sind 2018 gestellt und bewilligt worden. Und wir haben dann im Jahr 2019 insgesamt 120 öffentlich geförderte Wohnungen auf den Markt bringen können. Und wir haben insgesamt über 300 Wohnungen dort gebaut. Und deshalb haben wir uns auf die Bauphase konzentriert.
Neue Förderanträge würden jetzt in der zweiten Jahreshälfte 2020 gestellt. Dass allerdings aus ganz Leverkusen 2019 kein einziger Förderantrag ans Land rausging, wundert ihn.
Es gibt genügend Fördermittel und es gibt auch sogenannte Tilgungszuschüsse bei den Darlehen, die sie bekommen. Das ist im Grunde genommen geschenktes Geld, wenn man das etwas deutlicher sagt.
Muß erklärt aber auch, dass es gerade für freie Bauträger trotz allem häufig eher unattraktiv sei, preisgebundenen Wohnraum zu bauen. Die Renditen seien niedriger als auf dem freien Wohnungsmarkt und die Zuschüsse vom Land würden die hohen Baukosten und teuren Grundstücke meist nicht aufwiegen.
Hinzu kommt, dass sie auch eine sehr hohe Bauqualität liefern müssen, wenn sie öffentlich gefördert bauen. Also das Bauen kostet auch richtig Geld. Sie müssen immer barrierefrei bauen. Das heißt, egal wie viele Geschosse Sie errichten, müssen Sie immer einen Aufzug, das bei einem zweigeschossigen Gebäude bauen.
Das mit Abstand größte Problem sei aber die Verfügbarkeit von neuen Baugrundstücken.
Diese Flächen gibt es nicht in Leverkusen. Es ist auch nicht abzusehen, dass dafür in den nächsten Jahren Bebauungspläne aufgestellt werden.
Diese Herausforderung gebe es in fast allen größeren Städten des Landes, sagt der Chef des Verbands Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen in NRW, Bauunternehmer Martin Dorniden.
Wir haben das Problem, dass Grundstücksentwicklungen, also das Baurecht zu schaffen, um auf einer Fläche überhaupt bauen zu dürfen, wahnsinnig lange dauert. Und diese Verzögerung, die führt dann eben auch dazu, dass im Augenblick viel zu wenig Flächen am Markt sind.
Ohne neue Flächen keine neuen Wohnungen und auch keine Förderanträge. Das führt dazu, dass in städtischen Regionen weiterhin mehr Nachfrage als Angebot herrscht, was den Preis steigen lässt. Für Bauunternehmer Dorniden wäre trotzdem schon viel gewonnen, wenn die nötigen Verfahren bis zur Baugenehmigung schneller liefen.
Man kann davon ausgehen, dass man im Schnitt für ein Bebauungsplanverfahren 4 bis 5 Jahre braucht. Und dann brauchen Sie in der Regel gerade in den größeren Städten noch mal ein Dreivierteljahr bis ein Jahr, bis Sie die Baugenehmigung in der Hand halten.
Die Prozesse beschleunigen können allerdings nur die Kommunen und deren Planungsbehörden, denn die sind zuständig. Das Land hat darauf nur indirekt Einfluss. Immerhin, um wenigstens ein bisschen Tempo reinzubringen, will NRW-Bauministerin Ina Scharrenbach den Behörden nun mit der Einführung der digitalen Bauakte helfen. Dadurch sollen Anträge künftig schneller bearbeitet werden können. Denn in einigen Kommunen sind 2019 auch deshalb keine Förderanträge ans Land rausgegangen, weil schlicht und einfach das Personal fehlte, um sie zu bearbeiten.
Vivien Leue über den sozialen Wohnungsbau in Nordrhein-Westfalen. Wenn es ein Spiel wäre, dann hätte es den Namen Reise nach Jerusalem. Eine Stuhlreihe, die Musik spielt, verstummt. Wer keinen Sitzplatz findet, ist raus. So ähnlich ist das gerade in Berlin mit den Wahlkreisen und den Kandidaten der SPD. Und jetzt droht ausgerechnet dem regierenden Bürgermeister Michael Müller, dass er um seinen Wahlkreis richtig kämpfen muss und auch verlieren könnte. Seine Kontrahentin ist Sausan Cebli, Staatssekretärin in Berlin. Das macht das Ganze noch pikanter. Müller ist ihr Chef, den sie da also herausfordert. Aber das Gerangel um die Wahlkreise hat eine Vorgeschichte. Müller hatte schlechte Umfragewerte. Die SPD ging daraufhin auf Franziska Giffey zu, derzeit Bundesfamilienministerin. Sie soll zur Parteichefin in Berlin gemacht werden und damit auch gegebenenfalls eine Alternative zu Müller als regierendem Bürgermeister zu sein. Daraufhin hat Müller entschieden, dass er in den Bundestag wolle. Aber da kam Kevin Kühnert in die Quere. Unsere Berlin-Korrespondentin Claudia van Laak schaut dieser Reise nach Jerusalem schon länger zu. Wie ging's weiter?
Also, nachdem klar war, dass Kevin Kühnert eben als Direktkandidat im Wahlkreis Tempelhof-Schöneberg antritt, und das war wirklich eine Schlappe für Müller. Müller ist in Tempelhof geboren, er hat sein gesamtes Leben dort verbracht. Ich glaube, er ist nicht einmal dort weggezogen. Also, nachdem Kühnert ihm diesen Wahlkreis sozusagen weggenommen hatte, ging es dann auf die Suche nach einem anderen Direktwahlkreis. Und dann ist die Wahl von Müller auf Charlottenburg-Wilmersdorf gefallen, vielleicht für die Nicht-Berliner. Das ist dieses alte Zentrum West-Berlin. Berlins, Kudamm, Tauentzien, Technische Universität, das bürgerliche Charlottenburg. Da will Müller nun Direktkandidat werden, aber er ist nicht alleine. Es gibt eben eine weitere Person, die dort antreten will. Sie sagten es, Sausan Cebli, und die klingt so.
Ich kandidiere gar nicht gegen ihn, wenn dann überhaupt wir gegeneinander. Aber eigentlich wird sogar andersrum ein Schuh draus. Er hat entschieden, hierher zu kommen, obwohl eigentlich klar war, dass ich hier kandidieren möchte.
Also Frau Geuer, Sie hören es, es klingt nicht so begeistert. Sausan Çebli, sie ist ja Staatssekretärin bei Müller, zuständig für Bundesangelegenheiten, für Internationales und für bürgerschaftliches Engagement.
Für den Wahlkreis könnte es aber doch dann umso schöner werden, denn er hat ja jetzt dann durch die beiden Kandidaten mal die Wahl.
Das ist richtig, auf jeden Fall. Das ist innerparteiliche Demokratie. Und damit kann jetzt die Berliner SPD sagen, schaut her, es ist nicht schon alles in irgendwelchen Hinterzimmern ausgekungelt worden. Und sowohl Çebli als auch Müller, die sagen beide, wir wollen einen fairen Wettbewerb. Hören wir mal den regierenden Bürgermeister dazu.
Ja, es ist demokratisch, dass mehrere Kandidatinnen und Kandidaten sich für eine Position interessieren und das muss man dann auch aushalten und auch austragen, alle Beteiligten, das ist so. Und natürlich gibt es immer auch im Vorfeld Gespräche, ob man eine Situation irgendwie auch gemeinsam organisieren kann, aber das ist dann mitunter auch nur bedingt möglich.
Soweit Michael Müller. Also ja, innerparteilicher, transparenter Wettbewerb. Aber andererseits will die Partei ja auch nach außen geschlossen auftreten und keiner soll sagen, ihr seid zerrissen, ihr seid eine gespaltene Partei.
Wie stehen denn die Chancen für Çebli und Müller?
Naja, wenn man da einen Blick wirft auf die Webseite dieses Kreisvorstandes, da wird schnell klar, der ist ganz klar dominiert von Müller-Vertrauten. Also da ist der Chef des Kreisverbandes, der ist gleichzeitig Chef in der Senatskanzlei, dessen persönlicher Referent ist da auch im Vorstand und ein weiterer Vertrauter von Müller aus dem Roten Rathaus. Also ich hatte gestern ein Gespräch mit jemandem aus diesem Kreisverband, der hat gesagt, im Grunde ist das Ganze ein Ableger der Senatskanzlei, dieser SPD-Kreisverband. Und da ist Müller klar im Vorteil. Sollte es allerdings ein Mitgliederentscheid geben, sagen alle, dann hätte Sausan Çebli noch eine Chance. Sie selber führt ja als Argument ins Feld, wenn sie kandidiert, da gibt es dann ein Alternativangebot gegenüber dem derzeitigen Amtsinhaber, also diesem direkt gewählten CDU-Bundestagsabgeordneten, nämlich Müller und Gröhler, so heißt der CDU-Mann. Die sind sich ein bisschen ähnlich und Çebli sagt eben, ich bin eine Frau, ich bin jünger, ich bin Migrantin und ich spreche eben andere Wählerschichten an als Müller und auch als dieser CDU-Abgeordnete.
Das heißt, welche Chance hätte denn so eine Mitgliederbefragung oder ein Mitgliederentscheid?
Also wenn mindestens 10% der Mitglieder so einen Entscheid einfordern, dann muss er zwingend durchgeführt werden. Und das heißt, ich gehe davon aus, dass Sausan Çebli gerade dabei ist, ihre Unterstützerinnen und Unterstützer genau eben dafür zu mobilisieren.
Ich frage mich, Sie haben es ja eben auch schon ein bisschen anklingen lassen. Frau Çebli setzt auch darauf, dass sie eben halt eine Alternative ist zu dem, was es bisher gab. Und Scholz, der Bundeskanzlerkandidat, will ja auch mehr Frauen in der Politik, also im Bundestag, im Kabinett. Müller ist auf der anderen Seite nicht so beliebt. Also warum fällt es jetzt einem Kreisverband trotzdem schwer, sich für eine Frau zu entscheiden?
Naja, das sagt sich ja immer leicht. Wir wollen mehr Frauen in der Politik, wir wollen mehr Frauen bei uns in der SPD. Das hört man dann auf jedem Parteitag. Aber wenn es dann wirklich konkret wird und ein Mann oder mehrere Männer sogar ihre Macht abgeben müssen, dann denkt man dann im Zweifel doch wieder an die eigene Position, die eigene Karriere, die eigene berufliche Zukunft. Und wie man dann so schön sagt, da ist einem das Hemd ja näher als der Rock. Also in diesem Fall ist es eben auch so, würde ich sagen.
Macht es das Dienstverhältnis Müller-Çebli auch noch mal schwerer?
Also einfacher jedenfalls nicht. Wenn man die beiden fragt, sagen beide, wir sind Profis, wir können das voneinander trennen. Also das Dienstliche einerseits von unserem Konkurrenzverhältnis jetzt in der Partei. Aber ob das wirklich so einfach geht, Sausan Çebli, die ist ja gerade erst Mutter geworden. Sie könnte jetzt auch sagen, ich bleibe zu Hause, ich gehe in Elternzeit und gehe auch erstmal nicht arbeiten ins Rote Rathaus. Aber sie ist ja wirklich auch eine Kämpferin. Sie ist sehr selbstbewusst. Sie ist von sich überzeugt und von ihren Fähigkeiten. Sie gibt da auch nicht auf und sie will auch in Kürze wieder arbeiten gehen ins Rote Rathaus unter einem Chef, der Michael Müller heißt und gleichzeitig gegen ihn kandidieren.
Könnte man das Problem nicht vielleicht lösen mit einem weiteren Wahlkreis?
Theoretisch ja. Praktisch glaube ich eher nicht, denn das würde ja bedeuten, dass doch einer der beiden zurückziehen würde oder zurückziehen müsste und sagen müsste, ich gebe hier auf in Charlottenburg-Wilmersdorf, ich gehe woanders hin, nach Mitte, nach Reinickendorf, wohin auch immer. Und vermutlich wird das keiner der beiden machen.
Und wenn man mit einem guten Listenplatz locken würde?
Ja, das hängt natürlich davon ab, wie erfolgreich die SPD sein wird bei der Bundestagswahl, sprich wie viele dieser Listenplätze auch wirklich ziehen. Also ich schätze, dass so ein Michael Müller könnte nach Kevin Kühnert und Chancel Kinzel-Tepe, die kommt wohl auf Platz 2, den dritten Platz erhalten. Das dürfte ein sicherer Listenplatz werden. Also ich glaube jetzt nicht, dass er komplett durchgereicht werden wird, dass er weder als Direktkandidat zum Zuge kommt, noch auf der Liste. Also das kann ich mir nicht vorstellen.
Also bleibt es spannend.
Genau. Und als nächstes eben die Entscheidung im Wahlkreis Charlottenburg-Wilmersdorf. Wer wird da Direktkandidat?
Vielen Dank, Claudia van Laak, zum Wahlkreisgerangel in der Berliner SPD. Viele Städte und Gemeinden verbindet in diesen Tagen etwas, das sie lieber nicht hätten. Finanznot. Kehl in Baden-Württemberg zum Beispiel gehörte zu den ersten Städten, die deshalb eine Haushaltssperre verhängt haben. In Kehl schon im April, aber immer mehr Städte kommen hinzu. Ein Milliardensteuerloch reißt sich da in die Kassen, so schätzen es Experten. Wie dramatisch die Lage ist, das wird sich wahrscheinlich im September zeigen mit der Sondersteuerschätzung. Bundesfinanzminister Olaf Scholz will Kassensturz machen. Bislang unterstützt der Bund die Städte und Gemeinden mit 25 Milliarden Euro. Eigentlich sollten es mal 57 Milliarden sein. Davon hat Scholz im Mai geträumt. Durchbekommen hat er das nicht. Das aber könnte die tatsächliche Summe sein, die gebraucht wird. Und so mancher Kämmerer will nun nicht darauf warten, bis Geld vom Bund kommt. Deshalb verhängen sie die Haushaltssperren. Das hat Folgen. Laura Esslinger war in Öhringen, ein idyllisches Städtchen in Baden-Württemberg. Auch dort sind die Geldsorgen groß.
Wir sind am Kubitz in Öhringen in der Hindenburgstraße.
Patrick Wegener steht im Innenhof eines großen, sandsteinfarbenen Gebäudes.
Das Kultur- und Bildungszentrum beinhaltete eigentlich das, was der Name auch sagt. Die Volkshochschule, die städtischen Vereine, die Stadtmusiker waren hier auch mit untergebracht, aber auch die Kernzeitbetreuung der Grundschule.
Im letzten Herbst musste das Kubitz das Kultur- und Bildungszentrum schließen. Die Räume, zu historisch für die modernen Brandschutzauflagen. Ein Neubau sollte her, für gut 10 Millionen Euro. Die Planungen dafür dieses Jahr beginnen. Doch dann kam die Corona-Krise.
Und dann war eben klar, all diese Sachen, die nicht unbedingt jetzt sein müssen, werden erstmal geschoben, darunter eben auch das Kultur- und Bildungszentrum.
Für die Vereine heißt das, auf unbestimmte Zeit in Containern am Ortseingang. Musizieren, lernen, sich treffen. Keine schöne Lösung, findet Patrick Wegener. Er sitzt für die SPD im Gemeinderat von Öhringen, ist gerade mal 25 und hat das Kubitz früher selbst genutzt, als Jugendgemeinderat. Doch die Vereine sind nicht die einzigen, die sich gedulden müssen, und zwar sehr lange. Ende Mai hat die Stadt eine 20-prozentige Haushaltssperre verhängt, um zu sparen. Heißt, nur die notwendigen Investitionen werden jetzt gemacht.
Eins ist klar, es wird die nächsten Jahre finanzielle Einbußen geben, das kann gar nicht anders sein.
Begründet Öhringens parteiloser Oberbürgermeister Thilo Michler die Entscheidung. Zusätzlich zum Kubitz wurden knapp 100 weitere Projekte bzw. Maßnahmen ganz oder teilweise gestrichen. Darunter die Sanierung von Feldwegen für eine 500.000 Euro, aber auch eine neue Obdachlosenunterkunft.
Wir haben jetzt schon eine gewisse Angst, so kann man sagen.
Mindestens 5 Millionen Euro an Steuereinnahmen brechen dieses Jahr weg, schätzt die Stadt. Bei einem Haushalt von rund 100 Millionen sind das zwar nur 5%, aber wer wisse schon, was noch komme, sagt Oberbürgermeister Michler. So sahen das auch viele Gremien in anderen Städten und Gemeinden in Deutschland und verhängten ebenfalls Haushaltssperren. Darunter Metropolen wie Dresden und Essen, aber auch kleine und mittlere Städte wie Jena, Offenbach oder Baden-Baden. In Öhringen brauchte der Hauptausschuss des Gemeinderats 4 Stunden, um sich Anfang Mai auf die Haushaltssperre und die damit verbundene Corona-bedingte Streichliste zu einigen.
Also die 4 Stunden, da gab es schon einige heiße Diskussionen, es gab auch 2, 3 Kampfabstimmungen,
sagt Oberbürgermeister Michler. Einige, wie Patrick Wegener, waren skeptisch.
Ein klarer Gedanke von mir war, eigentlich wissen wir doch gar nicht, was Corona uns kosten wird. Und fand das damals zum falschen Zeitpunkt eigentlich angebracht. Das bringt uns halt nichts, wenn wir Investitionen schieben und schieben und schieben und später einen Investitionsstau haben,
findet Wegener. Der Gemeinde im Nordosten Baden-Württembergs mit ihren 25.000 Einwohnern geht es eigentlich gut. Die Rücklagen sind da. Michlers Amtssitz, ein Schloss, in den 1960er Jahren von der hiesigen Fürstenfamilie übernommen und gerade mal 600 Meter von der Kubitz-Containerlandschaft entfernt. Michler führt durch den prunkvollsten Raum.
Wir sind hier jetzt im blauen Saal, der Gemeinderat tagt hier und alle wichtigen Entscheidungen fallen hier in unserem wunderschönen blauen Saal.
Der Rest seien ganz normale Büros. In einem davon, 2 Stockwerke weiter oben, sitzt Kämmerer Andreas Insam. Er nimmt einen dicken Aktenordner vom Fenstersims und erklärt, woher das dicke Minus bei den Kommunen und speziell in Öhringen kommt.
Also im Wesentlichen ist natürlich durch die Gewerbesteuer sofort ein spürbarer Rückgang im laufenden Jahr bei den Betrieben im Umsatz und natürlich bei der Arbeitsauslastung. Und das wird natürlich sofort weitergegeben in einer niedrigeren Vorauszahlung bei der Gewerbesteuer.
Von 150 der insgesamt 1.500 Betriebe bekomme die Stadt derzeit sogar gar kein Geld. Sie haben die Steuervorauszahlungen ausgesetzt, sagt Insam. Durch die Ausfälle bei der Gewerbesteuer gehen Öhringen dieses Jahr voraussichtlich 4 Millionen Euro verloren. Das sind 80% der gesamten Einbußen.
Und es ist ja nicht vorhergesagt, dass wir dann im kommenden Jahr uns wieder auf dem Niveau vom laufenden Jahr bewegen, sondern da werden wir sicherlich auch gegenüber der aktuellen Planung noch zurückbleiben, sodass uns im kommenden Jahr und in den kommenden Jahren sicherlich weitere Verschlechterungen drohen.
Also ich kann jede Kommune und jeden Kämmerer verstehen, der schaut auf seinen Haushalt, was kommt rein, was geht raus. Es kommt immer weniger rein. Dafür sind die Kosten gestiegen. Gesundheitsamt, Ordnungsamt, wo sie hinschauen. Und dass der sagt, ich fahre jetzt auf Sicht, wenn ich nicht ein klares Signal zum Beispiel vom Land bekomme, dass meine Ausfälle zusätzlich kompensiert werden, kann ich schon nachvollziehen, dass er sagt, so, jetzt machen wir erstmal eine Haushaltssperre.
Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Der Spitzenverband schätzt, dass den Kommunen durch die Corona-Krise insgesamt bis zu 30 Milliarden Euro verloren gehen. Trotzdem hält Landsberg nichts vom Instrument der Haushaltssperre.
Wir raten den Kommunen jetzt, keine Haushaltssperren zu verhängen. Keiner weiß, wie es am Ende ausgeht. Und die Haushaltssperren sind kontraproduktiv, weil die Kommunen eine der wesentlichen Investoren sind. Wenn sie in einer solchen wirtschaftlich dramatischen Lage auch noch die Kommunen als Investor ausfallen, dann wird die Lage noch schlechter. Also in ein Loch hineinzusparen ist immer falsch.
Zumal von Bund und Ländern das Signal komme, die Kommunen mit viel Geld zu unterstützen. Aus dem 57 Milliarden Euro schweren Rettungsschirm, den Finanzminister Olaf Scholz, SPD, Mitte Mai noch vollmundig ankündigte, wurde zwar nichts, aber die Kommunen kriegen nun immerhin rund 25 Milliarden Euro aus dem großen Corona-Konjunkturpaket, hauptsächlich für wegfallende Gewerbesteuern. Vor allem für die Kommunen in Baden-Württemberg ist das wichtig, denn ihre Finanzen hängen nach wie vor stark an den Steuereinnahmen aus der Auto- und Zuliefererindustrie. In Stuttgart will man sich deshalb darauf einigen, den Gemeinden insgesamt 4,3 Milliarden Euro zu zahlen. 1,4 Milliarden davon soll der Bund zuschießen, um die Ausfälle dieses Jahr zu kompensieren.
Alle sollen davon insofern profitieren, dass sie eben möglichst keine Haushaltssperren verhängen müssen, dass sie weiterhin die Aufgaben der Daseinsvorsorge übernehmen können und eben auch Investitionen wie geplant umgesetzt werden können,
sagt Finanzministerin Edith Sitzmann von den Grünen. Gerade jetzt sei es wichtig, dass die Wirtschaft am Laufen und die Firmen liquide bleiben. In Öhringen bleibt man erstmal vorsichtig. Er freue sich über das Geld, das von Bund und Land komme, sagt Oberbürgermeister Thilo Michler. 360.000 Euro gab es bereits. Trotzdem.
unterm Strich, auch mit Haushaltssperre, mit allem dran, würde ich sagen, wir haben alles richtig gemacht.
Er glaube, dass der Erbprinz der Öhringer Fürstenfamilie auch so entschieden hätte. Bis zum Ende des Haushaltsjahres will der Oberbürgermeister die Sperre lassen und sie im neuen Jahr sogar nochmal per Mehrheitsbeschluss durchbringen.
Laura Esslinger über die Geldsorgen der Städte und Gemeinden durch die Corona-Pandemie. In einem Bundesland in Deutschland ist das folgende Thema noch nie eins gewesen. Es geht um Straßenbaubeiträge, also um das, was viele Anwohner zahlen müssen, wenn zum Beispiel die Straße vor ihrem Haus neu asphaltiert wird oder neue Straßenlaternen aufgestellt werden. In Baden-Württemberg hat es diese Beiträge seit Gründung des Bundeslandes nie gegeben. Die Glücklichen, werden jetzt so manche in anderen Bundesländern sagen, die diesen Straßenbaubeitrag schon einmal zahlen mussten. Das ist zuweilen richtig teuer, mehrere 10.000 Euro. Deshalb werden die Beiträge auch immer wieder heftig diskutiert. Und in einigen Bundesländern wurden sie auch schon abgeschafft, wie jetzt in Sachsen-Anhalt. Das Besondere hier ist, dass sich die Bürgerinitiativen sehr schnell vernetzt und professionellen Druck auf die Politik gemacht haben. Während also in anderen Bundesländern mühsam um die Abschaffung gerungen wurde, ging es in Sachsen-Anhalt ratzfatz. Niklas Ottersbach hat sich das angesehen.
Ein Lastwagen verlässt den Hof von Petra Dräger-Röder. Er biegt ab in die Bahnhofstraße von Oranienbaum-Wörlitz. Oben auf dem Laster ein Holzpavillon mit 16 Sitzplätzen, unter ihm die Straße, für die die Unternehmerin über 20 Jahre hinweg 80.000 Euro gezahlt hat. Gezwungenermaßen. Denn in der Kleinstadt in der Nähe von Lutherstadt-Wittenberg müssen die Bürger immer wieder Straßenausbaubeiträge bezahlen.
Also da gehen monatlich 300 Euro zur Stadt. Ich habe auch private Kredite aufgenommen, damit ich es überhaupt zahlen kann. Und das ist nicht zufriedenstellend.
Petra Dräger-Röder leitet einen Holzmarkt, ein Familienbetrieb mit 9 Mitarbeitern. Ihr Grundstück 16.000 Quadratmeter groß. Und das ist ein Problem für sie, denn je größer das Grundstück, desto höher die Rechnung für die Straßenausbaubeiträge. Petra Dräger-Röder kämpft noch darum, dass sie für die letzten beiden Jahre nicht zahlen muss.
Insgesamt sind es 52.454 Euro, die ich erwarte an Straßenausbaubeitragsrechnung. Jetzt ist der Entwurf da in der Landesregierung, der hoffentlich auch so beschlossen wird. Und wenn ich Glück habe, bekomme ich diese Rechnung nicht. Das wäre natürlich super. Könnte ich mal richtig investieren hier in den Holzmarkt.
Wenn in Sachsen-Anhalt die Straßenausbaubeiträge abgeschafft werden, dann geht das auch aufs Konto von Petra Dräger-Röder. Sie hat eine Bürgerinitiative gegründet und schnell gemerkt, es gibt noch mehr davon im Land.
Und da standen wir vor der Herausforderung der Datenschutzgrundverordnung. Keiner wollte uns Adressen rausgeben. Und ich habe eine Webseite angelegt und dort aufgerufen, dass sich alle Bürgerinitiativen bei mir melden und dass wir die dort anlegen. Und so ist es dann zustande gekommen, dass sich 16 Bürgerinitiativen zusammengefunden haben. Und im letzten Jahr Oktober haben wir die Allianz gegründet gegen Straßenausbaubeiträge.
Was dann folgte, Mahnwachen vor dem Landtag, Podiumsdiskussionen, kurzum, das Kommunalthema hat die Landespolitik erreicht. Innerhalb der schwarz-rot-grünen Landesregierung hat das zuerst bei der SPD Wirkung gezeigt. Deren parlamentarischer Geschäftsführer Rüdiger Erben merkte schnell, an dem Thema Abschaffung der Straßenausbaubeiträge kommt er nicht mehr vorbei.
Also wenn man das mal so ein bisschen als Seismograph nimmt, ist das übers ganze Land verteilt. In Haldensleben, in Ballenstedt, in Bad Lauchstädt, in Aachen, die dann zu den Veranstaltungen gekommen sind, das hat bei der Entscheidungsfindung bei uns eine erhebliche Rolle gespielt.
Bis zuletzt hat nur eine Partei im Magdeburger Landtag an den Straßenausbaubeiträgen festgehalten, die CDU. Zu teuer sei die Abschaffung, hieß es lange, bis auch in CDU-Ortsgruppen sich der Unmut über die Straßenausbaubeiträge breitmachte. Eine gut ausgebaute Anliegerstraße steigert den Wert des Grundstückes. Das ist die Grundidee hinter den Straßenausbaubeiträgen. Nur, in Sachsen-Anhalt gehe diese Idee überhaupt nicht auf, sagt Jürgen Leindecker, Chef des Städte- und Gemeindebunds Sachsen-Anhalt.
Hier ist ja das Problem, dass wir immer noch im ländlichen Raum ein Überangebot an Immobilien haben, ungenutzte Immobilien haben, leere Grundstücke haben, die schon erschlossen sind praktisch und die auch keiner will.
Im Herbst soll nun das Gesetz zur Abschaffung der Straßenausbaubeiträge beschlossen werden. 15 Millionen Euro hat die Regierung in Magdeburg dafür im Landeshaushalt für die Gemeinden bereitgestellt. Neben Petra Dreger-Röder kann sich dann auch Lothar Blaschke diesen Erfolg auf die Fahnen schreiben. Er arbeitet für den Verband Deutscher Grundstücksnutzer, 120.000 Mitglieder bundesweit. Vor 8 Jahren hat er angefangen. Mittlerweile ist Lothar Blaschke so etwas wie ein Kampagnenmanager.
Wir haben es in Berlin geschafft, diese Straßenausbaubeiträge abzuschaffen, obwohl Berlin nun wahrlich nicht zu den finanzstärksten Bundesländern gehört. Das hat Wirkung hinterlassen in anderen Bundesländern, die gesagt haben, Mensch, wie habt ihr das dort in Berlin gemacht? Und die ersten waren die Bayern, die das forciert haben. Und die haben eigentlich genau denselben Weg beschritten, was wir dann versucht haben, gemeinsam in Sachsen-Anhalt zu bewerkstelligen.
Und die Kampagne hat sich professionalisiert. In Bayern hatte es noch 4 Jahre gedauert, bis die Politik einknickte. In Sachsen-Anhalt passierte das ab dem Zusammenschluss der Bürgerinitiativen in 1 Jahr. Mit den Bürgerinitiativsprecherinnen und Sprecher in Sachsen-Anhalt war Lothar Blaschke besonders zufrieden. Petra Dreger-Röder zum Beispiel hat für ihre Mission sogar YouTube-Videos gedreht. Nun also kommt das Geld für den Straßenausbau komplett aus der Landeskasse. Die Grundstückseigentümer müssen nichts mehr zahlen, sogar rückwirkend. Unklar ist noch, ob das für Rechnungen ab Januar 2020 gilt oder ob die Kostenerstattung noch weiter zurückdatiert wird bis Januar 2019. Jürgen Leindecker, der Chef des Städte- und Gemeindebundes, kann zwar die Argumente für die Abschaffung der Beiträge verstehen, befürchtet aber eine Freibier-für-alle-Mentalität.
Dass die Bürger in der Regel sich in einer Stadt nur leisten können, was sie selbst in der Lage sind zu finanzieren. Das ist ja der Grundgedanke auch der kommunalen Selbstverwaltung. Das tritt immer mehr in den Hintergrund und man weiß nicht mehr sozusagen, was da von der öffentlichen Hand alles herbeigeschafft werden muss.
Petra Dreger-Röder aus Wörlitz bei Wittenberg sieht das anders. Für die Holzhändlerin endet mit den Straßenausbaubeiträgen eine große Ungerechtigkeit.
Natürlich ist das ein erhebendes Gefühl, ein schönes Gefühl, ja. Mir fällt eine große Last ab.
Ihr Kollege Lothar Blaschke, der Kampagnenprofi vom Verband der Grundstücksnutzer, hat schon neue Ziele. Hessen und Niedersachsen. Auch dort will er die Straßenausbaubeiträge abschaffen. Speziell in Hessen gäbe es eine gut vernetzte Bürgerallianz, die dagegen aufbegehre.
Niklas Ottersbach über Straßenbaubeiträge und wie man sie schnell abschaffen kann. Das war das DLF-Magazin für heute. Die Themen hat Ihnen meine Kollegin Melanie Longerich zusammengestellt. Am Mikrofon bis jetzt Irene Geuer. Ich wünsche Ihnen noch einen informativen Radioabend. Bleiben Sie gesund.